Bei mir im Interview ist jemand, der laut dem Bieler Tagblatt den Sport in Macklingen geprägt hat. Sei das als Dozent wie noch vor 25 Jahren, wo er Didaktik und Pädagogik unterrichtet hat, oder später als Rektor von der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Macklingen. Und später auch als stellvertretender Direktor vom Bundesamt für Sport. Es ist der Walter Mengissen. Danke von all, dass Sie bei uns sind.
Merci für die Einladung.
Dann ganz am Anfang möchte ich wissen, was hat man genau für Aufgaben als Rektor von der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Macklingen und dann auch als stellvertretender Direktor vom BASPO, also vom Bundesamt für Sport?
Ein Rektor in einer Hochschule ist eigentlich dafür besorgt, dass seine Mitarbeitenden, dass sie ja Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen möglichst gute Arbeitsbedingungen finden, dass man sich festlegt, welche Ziele man erreichen will und einfach die Rahmenbedingungen für eine Hochschule gut macht. Und als stellvertretender Direktor vom Bundesamt bin ich so jemand gewesen, der zwischen Wissenschaft und Verwaltung hat probiert zu vermitteln, weil das sind ganz andere Leute in der Verwaltung als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind. Und dort das Gespräch fördern, das Verständnis für die andere Aufgabe. Das war eine von den zentralen Aufgaben, die ich hatte. Und natürlich einfach auch die Leute, man sagt das ja im Neudeutschen, empoweren, also schauen, dass jeder und jede optimale Arbeitsbedingungen hat und für die Institution kann da sein.
Aber braucht es dann wirklich das Sportwissen oder das Sportlerherz in diesem Job?
Es kann sicher auch anders sein. Also wenn man schaut, wer alles welche Berufsgattungen vorhanden sind. Da hat es von Ökonomin über Psychologin, wir haben Ärzte und so weiter, Sportwissenschaftlerinnen, Diagnostiker. Wir haben eine ganze Palette von Leuten, aber wenn man in Macklingen arbeitet, dann muss man schon eine Verbindung, eine tiefe Verbindung zum Sport haben. Und die meisten sind fasziniert vom Sport, entweder durch ihre Biografie, woher sie kommen, oder weil sie sich im Studium gewisse Kenntnis angeeignet hat und ohne das gibt es nicht. Und wir haben etwas, das nennt sich Esprit de Macolin. Das ist etwas, das schwer zu fassen ist, aber das ist so eine Grundhaltung, die man gegenüber einem guten und gesunden Sport hat.
Wie ist denn das, der Esprit de Macolin, entstanden?
Das ist natürlich aus der Geschichte heraus, die in den 1944er Jahren hat angefangen hat. Und wir haben probiert, nicht den Sport einfach nur als Leistungsziel zu sehen, sondern eigentlich gesamtgesellschaftlich oder fürs gesamte Leben. Es ist etwas Wichtiges im Leben für junge Menschen, für alte Menschen. Und in dieser Richtung zu gehen, das ist auch eine Geisteshaltung dahinter. Da gehört dazu Respekt, da gehört dazu Freundschaft, dazu gehört Fairplay. Aber natürlich auch Leistungsbereitschaft. Also das sind auch so Sachen, wo man bereit ist, zusammen etwas zu erreichen.
Wie hoch ist der Stellenwert von Sport im Leben der Leute ganz im Allgemeinen jetzt?
Also wir machen auch runde 6 Jahre Erhebung in der ganzen Schweiz. Und was erfreulich ist, dass man kann sagen kann, ungefähr ein Drittel der Schweizer Bevölkerung, die tut sich sehr gut bewegen, täglich fast. Es gibt ein Drittel, die tun sich 2-3 Mal pro Woche. Und es gibt eine konstante rund, vielleicht ein Drittel, ja, vielleicht nicht ganz ein Viertel, wo sich nie bewegt. Und wir haben verschiedenste Überlegungen gemacht, Programme lanciert, aber merken, der Viertel erreichen wir fast nicht. Darum tun wir jetzt mehr unsere Aufmerksamkeit wirklich auf die Bevölkerungsgruppe richten, wo wirklich Sport ein wesentlicher Teil ist von ihrem Leben, psychisch und natürlich physisch.
Ist der Sport in Ihrer Funktion als Rektor und als Direktor etwas Wichtiges?
Ja, das ist, also, wir sollten nie über etwas reden, wo man eigentlich nicht weiss, um was es geht. Und ich habe natürlich Sport ebenfalls gebraucht, um mein mentales, geistiges Wohlbefinden können, jederzeit wieder zu halten, unter Stresssituationen können, Druck abbauen. Und ich bin gerne mit Leuten zusammen, ich tue gerne etwas erreichen gemeinsam. Ich bin ein klassischer Spielsportler in einem Eishockey-Team, da seid ihr auf jeden angewiesen. Und das ist für mich immer das Highlight gewesen. Und meine Assistentin hat auch gewusst, wenn ich Training habe, oben um 6 Uhr, dann ist ab 5 Uhr keine Sitzung mehr möglich gewesen. ganz konsequent. Ausser der Bundesrat hat mich aufgeboten. Dort bin ich aber ein bisschen ins Dribbeln gekommen.
Es ist immer schwer zu sagen, ab wenn man Experte ist. Jetzt würde ich aber gerne wissen, ab von Ihnen, was denken Sie, ab wenn ist man ein Sportexperte? Ab wenn kann man sagen, man kennt sich im Sport aus?
Mir hört eigentlich nie auf. Also, ich habe jetzt mit dem ganzen Schutzkonzept, das in der Corona-Krise wir müssen entwickeln mit den Verbänden zusammen, habe ich auch so Sachen gelernt, die ich nie gedacht habe. Also, dass es in der Schweiz Hundefrisbee-Verband gibt. Oder dass zum Beispiel Quidditch, analog nach dem Roman Harry Potter, so da ein Verband gibt. Also, ich habe nie ausgelernt. Wenn man rein von der Trainingslehre ausgeht, geht man heute davon aus, dass es rund 10 Jahre intensives, zielgerichtetes Training ist, bis man in einer Sportart ein gutes Niveau erreicht hat. Und damit kann man dann ein bisschen ausrechnen, wie das ist. Und der Sport ist ja schön, dass man ständig Grenzen kann verschieben kann. Oder wie manchmal hat man schon gesagt, also jetzt geht es nicht mehr weiter. Also der Rekord, was bei 10-0 war, zum Beispiel 100 Meter, haben wir gesagt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und heute sind wir bei 9,57, glaube ich, aktuell. Und es wird irgendwann weitergehen.
Ist das auch die Schönheit vom Sport, dass es so unendlich ist?
Ja, und hat natürlich auch eine Gefahr drin. Das Streben nach ständigen Rekord, der ja historisch aus England kommt, also, das ist nicht ganz ohne, weil man natürlich ständig im Konkurrenzkampf ist. Und Sport ist natürlich viel mehr. Es kann verschiedenste soziale Schichten zusammen verbinden. Es sollte eigentlich unabhängig sein vom gesellschaftlichen Status, dass man zusammen Sport treibt. Und die Hierarchie entsteht natürlich, sobald als rein nur die Leistung kommt. Darum, es hat beide Seiten.
Ich würde Ihnen gerne ein Statement geben. Und dann wäre es schön, wenn Sie zu dem könnten die Stellung nehmen. Und zwar ist Sport bringt Frieden, weil er Leute aller Art miteinander vereint. Was denken Sie zu dieser Aussage?
Das ist erstrebenswert und stimmt in vielen Sachen. Man sieht das aus der Politik. Die ersten Schritte von der USA nach dem Zweiten Weltkrieg ist die sogenannte Ping-Pong-Diplomatie gewesen. Die könnt die Olympischen Spiele nehmen von Seoul, wo entsprechende nordkoreanische und südkoreanische Frauenmannschaft zum Beispiel im Eishockey zusammen waren. Das ist wunderschön und das zeigt, dass es möglich ist. Aber es ist nicht immer überdauernd. Aber wenn ihr zum Beispiel seht, wie schnell als zum Beispiel ein Kind, das als Flüchtling in die Schweiz kommt, was ist das Erste, was Kontakt findet? Das ist über Spiel und über den Sport. Da braucht es manchmal gar nicht viel Kommunikation, oder nicht verbale Kommunikation, sondern man kann zusammen spielen, man hat gemeinsame Regeln. Und ich denke, Sport könnte ganz eine wesentliche Rolle spielen. Und ihr mögt euch erinnern an Adolf Ogi, ehemaligen Bundesrat, Altbundesrat, der natürlich auf dieser Ebene sehr viel auch bewirkt hat. Aber man muss den Prozess begleiten. Er kommt nicht einfach von sich selber.
Was braucht es denn genau, um wirklich den Prozess können in der nächsten Zeit ankurbeln?
In dem, dass der Staat oder die staatlichen Behörden auch hinter dieser Idee stehen, dass wir dementsprechend gute Trainer, Trainerinnen, Leiter, Leiterinnen haben, die in dem mitmachen und auch das Ganze begleitet im Sinn von, man immer wieder auf Fairplay, auf zusammen, auf wirklich zusammen etwas machen hinweist und nicht einfach das Konkurrenzstreben in den Vordergrund stellt. Also heisst es nicht das traditionelle Motiv vom Sport, vom Leistungsvergleich, sondern eher soziales Verbindende in den Vordergrund stellen.
Wir haben es vorher ganz kurz angesprochen, es geht um Ehrgeiz, um Konkurrenz. Es ist, ein Teil ist das sehr wichtig, dass das im Sport ist. Auf der anderen Seite kann das auch sehr schädlich sein. Wo ist denn Balance zwischen dem Grad?
Die muss man immer wieder finden, auch nach Entwicklungsstand. Also Kinder, wenn sie zusammen spielen, dann spielen sie zusammen. Da ist Konkurrenz nicht gross. Und immer auch wieder der Sport auch in einem gewissen Sinn relativieren. Also Nationen, Wettkämpfe können ja wirklich chauvinistisch sein von hier bis hinten raus. In dem, als wirklich um den Sieg. Also meistens ja, das ist schon interessant. In der Schweiz gibt es ungefähr 7,5 Millionen Fußballexperten und Expertinnen. Und der Schweizerische Fußballverband bringt es immer fertig, der Einzige zum Nationaltrainer zu machen, der nichts davon versteht. Nein, das ist natürlich ein Witz. Aber es ist ganz wichtig, dass man das auch wieder relativiert. Ein Fußballspiel ist ein Fußballspiel. Und da hängt letztlich nicht das Gesamte von der Nation ab. Es ist schön, man darf stolz drauf sein. Aber auf der anderen Seite auch immer wieder relativieren und sagen, der Sport kann etwas zum Frieden auf der Welt beitragen. Er tut das Verständnis fördern, kann aber, wenn es falsch inszeniert ist, genauso zur Abgrenzung gegenüber anderen Nationen dienen.
Meistens hat das mit Niederlagen zu tun, dass das einfach sehr eine komplizierte Sache ist. Gibt es da vom Baspo wie eine Anleitung oder so einen Grundwert, wie man mit Niederlagen soll umgehen soll?
Ja, ich denke, Sport ist ein gutes Feld, wo man lernt, dass man eben nicht immer gewinnen kann, sondern Niederlagen. Und jetzt ist es eine Frage, wie man mit dem umgeht. Und das probieren wir natürlich in der Trainer-Trainerin-Ausbildung, bei den Studierenden und bei den I&S-Leiter und Leiterinnen einzubringen. Also das thematisieren, wenn jemand ausflippt, wenn er gefoult wird. Und da das wirklich zum Thema zu machen und zu sagen, bis hierher, das ist Fairplay-Grenze. Und Fairplay ist eigentlich mehr als nur die Sportregeln respektieren, sondern es ist eine geistige Haltung, die dahinter ist. Und halt vielleicht einmal, auch wenn man könnte, wenn der Gegner am Boden liegt und man noch könnte umtrippeln, sagen, oh, der ist umgefallen oder der ist verletzt, ich spiele jetzt nicht mehr weiter. Man sieht das manchmal im Fußball, wenn man sieht, es ist ein Foul passiert und nachher, wenn der Freistoß passiert, extra ins Out gespielt wird, damit der Gegner nachher wieder den Ball hat.
Verstehe ich das richtig? Geht oder startet der ganze Prozess bei der Trainerausbildung respektive bei den Trainern dann?
Nein, das fällt schon viel früher an. Also die wichtigste Sozialisation haben eigentlich Kinder im Kindesalter. Und da spielen natürlich die Eltern eine wesentliche Rolle. Und jetzt, was ist, lasst ihr euer Kind sein, in dem, als der Freude im Vordergrund hat, oder hat er schon ganz klare Karrierevorstellung? Also, es gibt verschiedene Beispiele. Ich kann euch eins geben. Die unterschiedlichen Karrieren von Tiger Woods und Roger Federer. Roger Federer hat ewig lang verschiedenste Sachen gemacht, vom Fußball, hat er nachher irgendwann schon von Tennis spielen gefunden, da liegt relativ viel, aber ist nie von seinen Eltern gepusht worden. Tiger Woods hat mit 2-jährig, tut mir nicht ganz auf die Zahl behaften, bereits der erste Golfschläger gehabt. Jetzt, was ist besser? Ich denke, der Weg, das Kind noch hin zu sein, und dann, wenn man sieht, dass eine gewisse Talent hat, dass er gewisse Präferenz hat für eine Sportart, dann mit dem Weitergehen und nicht einfach bereits in eine Schublade rein tun.
Versucht man das auch mit dem Trainer zu thematisieren, das Thema?
Das ist ganz wichtig. Wir erstens die Entwicklung des Kindes muss verstehen. Und wir haben zum Beispiel auch Untersuchungen gemacht, wo wir haben festgestellt, das nennt sich der Relative Age Effekt, also das relative Alter. Auch dort, zum Beispiel, wenn ihr im Alter von 13 seid, könnt ihr quasi oder eine Differenz zwischen den einzelnen Kindern oder Jugendlichen haben von 6 Jahren. Also da sind entwickelt wie ein 10-Jähriger und ein anderer ist entwickelt wie ein 16-Jähriger. Und jetzt lasst ihr die zusammen spielen. Nehmen wir noch ein Beispiel ein, okay. Das ist natürlich absolut unfair. Da hat der Gross schon einen erwachsenen Mann oder Jugendlich und ihr habt nachher den kleinen Fein. Und jetzt, das können ausgleichen, ist ganz wichtig. Und vor allem, wenn man dann nachher sogar in der Förderung weitergeht, zu überlegen, wer hat das grössere Potenzial. Und wir müssen nicht die Talentiertesten nachher für Leistungssport nehmen, sondern die geeignetsten.
Und welche wären dann in dem Fall die geeignetsten?
Da kommen ganz viele verschiedene Faktoren dazu. Also es gibt mal die rein körperlichen Faktoren. Also ich bringe genetisch schon das dementsprechend mit, was wichtig ist. Zum Beispiel, man muss sich die richtigen Eltern aussuchen, damit man 100 Meter Weltmeister wird. Also rein, das ist genetisch angelegt, wie viele Muskelfasern schnelle und langsame Muskelfasern sind. Nachher spielt natürlich das ganze Umfeld eine Rolle. Die psychische Robustheit, was in der Förderung nie vordergründige Rolle spielen sollte, ist die Leistung, die aktuelle Leistung. Weil die kann sich absolut verändern.
Jetzt, Sie haben es gesagt, wenn man genetisch schlechte Eltern, bös gesagt, also einfach nicht geeignete Eltern hat für einen 100-Meter-Lauf, dann wird es einfach nichts aus einem Olympiasieg im 100-Meter. Ist das dann wieder fair?
Ja, was heisst Fairness? Wir reden ja vielmals von Chancengleichheit. Aber es geht ja eigentlich um Chancengerechtigkeit. Und Gottlob, in unserem gesellschaftlichen System darf auch der, der 1,50 gross ist, Basketball spielen. Dass er aber nie in der Top-Liga wird spielen, ist schon klar. Aber er hat Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt natürlich andere Systeme, meist die autoritären Staaten, die schon eine Selektion machen. Also alle, die mit 14 grösser als 1,80 waren, werden ins Rudern oder in eine andere Sportart, die Grösse eine wesentliche Rolle spielt, quasi transferiert. Und ich finde, das ist noch ganz wichtig, dass man jedem seinen Entwicklungsschritt lässt und das Feld nachher nimmt, wo er sich im Sport kann verwirklichen kann. Das heisst zum Beispiel eben mit ungefähr Leute, die das Gleiche haben. Der Sport hat aber auch eine gewisse Ungerechtigkeit. Es gibt ein wunderschönes Beispiel. Beim 100-Meter-Lauf tut er alles am Anfang, damit es kein Unterschied ist. Also wenn er nur schon entlastet im Startblock, dann ist ein Fehlstart. Nach 100 Metern macht er alles, damit es einen Unterschied gibt. Auf tausendstel Sekunden genau. Und jetzt kann man sagen, also ja, es hat, man probiert eine Gerechtigkeit hineinzubringen, aber das bringt er nie her.
Jetzt würde ich gerne ein bisschen über Sie reden als Sportler. Sie sind extrem polysportiv. Ich habe sogar in der Berner Zeitung gelesen, dass Sie sogar mal Ballett gemacht haben. Sie lachen jetzt. Ist das etwas, was man nicht kundgeben sollte?
Doch, doch. Das ist ja etwas Erfahrung, die ich gemacht habe. Also Polysportivität kommt daher, dass ich in einem Ort aufgewachsen bin, wo es eigentlich zwei Vereine hat gegeben. Es hat einen Turnverein mit Skiclub gegeben und es hat einen Fußballverein. Und ich war im Turnverein und habe vom Kunstturnen über Leichtathletik, nachher im Winter Skifahren, Skilanglauf, alles dürfen machen. Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Aber ich sage manchmal, ich bin fast so etwas wie der König des Mittelmaßes. Ich habe zwar viele Sachen können, aber nie auf dem Top-Level. Also ich habe es nie über, im Kunstturnen über das Regionalkader geschafft. Also. Aber hat mir natürlich nachher in der Studium sehr viel geholfen, weil ich sehr viel konnte abrufen. Und die berühmte Ballett-Episode, die sich natürlich viel darüber amüsieren, ich kann das ganz kurz erzählen. Wir haben in der Sportlehrerausbildung damals an der Uni Bern Ballett gehabt. Und ich finde das etwas für Körperbeherrschung, für das Körpergefühl etwas sehr Wesentliches. Und nach etwa 3 Stunden ist die Ballettlehrerin auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, sie hat gesagt, ich habe nicht gerade ein schlechtes Körpergefühl, sie suche noch jemanden in meiner Grösse für ein Schulballett. Und ich habe mir natürlich zuerst vorgestellt, ja, eine Schule und ja, wenn die sonst nicht ihre Aufführung machen können, da hilft mir gerne mit. Was ich übersehen habe, und dann habe ich noch gefragt, wie manchmal müsste ich trainieren, seit 2 bis 3 Mal. Was ich übersehen habe, ist, dass es professionelle Ballettschule war und dass die 2-3 Mal pro Woche waren. Und so bin ich halt reingerutscht und voilà, aber es war eine gute Erfahrung.
Was hat Ihnen denn die Erfahrung gebracht? Sie haben selber gesagt, es ist eigentlich eine gute Erfahrung gewesen.
Ein ganz breites Bewegungsverständnis und auch wirklich zeigen, die Übergänge von Kunst und Bewegung, weil das sind Top-Leistungen, die Balletttänzerinnen und Tänzer machen, die vergleichbar ist mit jedem Spitzensportler oder Spitzensportlerin. Aber es ist ein anderer Hintergrund, es ist ein anderes Milieu dort und ich habe das als so klassischer Sportler und komme in das Milieu rein und habe sehr viel gelernt, auch gewisse Sachen anders gesehen und für das Körpergefühl natürlich noch einmal super gesehen.
Ich könnte das jetzt im Eishockey auch brauchen, als Balletttänzer übers Eis zu rennen.
Es wäre schön, wenn ich noch die in meinem höheren Alter noch die Eleganz hat, die Balletttänzer. Aber ich muss es doch eher kompensieren über Spielverständnis und noch schauen, was ich kann und allenfalls noch ein bisschen mit dem Material optimieren. Also es ist nicht mehr so ganz elegant. Ich wüsste noch wie, aber der Körper setzt gewisse Grenzen.
Ich würde gerne auf unser Weltfriedenswochen-Thema zurückkommen. Frieden und Sport. Haben Sie eine Situation erlebt, wo Sie den Frieden speziell gespürt haben?
Mhm. Also es gibt verschiedene. Wir haben immer über die UNO haben wir in Macklingen Camps gemacht für Kinder, die aus dem entsprechenden Land kommt, wo zum Beispiel soziale, aber auch kriegerische Ereignisse hatte. Und dort haben wir nachher probiert, in diesem Camp ihnen probieren, den Sport näher zu bringen und auch zum Teil Leute auszubilden, die nachher dementsprechend im Land tätig sind. Wir haben ja zum Beispiel für die Elfenbeinküste Leiter ausgebildet, die quasi die Idee vom friedlichen Zusammengehen, das zusammen gemacht haben. Ich habe auch meine Erfahrungen in China, ich bin relativ viel in China, und das zeigt auch dort, dass der Sport ein verbindendes Element ist und nachher das politische System, das dahinter ist, wenn ihr die Studierenden, die chinesischen Studierenden mit den Schweizer Studierenden zusammen tut, spielt absolut keine Rolle mehr, weil da sind sie voll im Sport drin, können Verständnis erleben der anderen als Mensch und nicht primär als Chines, Chinesin oder Schweizer oder Schweizerin.
Sie haben es angesprochen, die sportwissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Universität Beijing. Wie wichtig sind so Zusammenarbeiten mit anderen Ländern?
Also für Wissenschaft natürlich im akademischen Diskurs ganz wichtig. Und ich denke, es ist der einzige Weg, nein, es ist nicht der einzige Weg, aber es ist ein ganz wichtiger Weg, um das Verständnis für eine andere Kultur zu entwickeln. Und ich staune jedes Mal wieder, was ich von der chinesischen Kultur sehe. Und ich meine jetzt wirklich Kultur auch im engeren Sinn, nicht primär das politische System. Und der Weg über den Sport, den Kontakt zu haben und den Austausch zu haben, ist ganz wesentlich. Und wir führen das seit 2006, haben wir eine formelle Kooperation in Macklingen. Und ich denke, das hat sich bewährt.
Jetzt ganz im Allgemeinen, wie kann denn der Sport dazu beitragen, Frieden auf der Welt zu schaffen?
Er kann nicht allein, aber Sport kann eine Plattform bieten, wo sich Leute begegnen. Und die Begegnung unter anderem als Mensch, als solches wahrzunehmen, ist ganz wesentlich. Und plötzlich merkt man auch im Spiel oder vielleicht vor oder nach dem Spiel, dass eigentlich nicht das politische System wesentlich ist, sondern dass auf der ganzen Welt, denke ich, die meisten Leute, sie möchten friedlich haben, sie möchten eine Familie haben, sie möchten einen gewissen Wohlstand haben und Sicherheit. Und das ist jetzt, ob das in China, ob das im arabischen Raum sei oder im südamerikanischen Raum. Immer wenn ich mit Leuten gefragt habe, was wünschst du dir eigentlich, kommt das. Und der Sport kann eine Plattform bieten, wo die Begegnung möglich ist. Aber wir müssen nachher dementsprechend ausnutzen. Noch einmal erwähnt, Nationalspiel dürfen nachher nicht zum Chauvinismus werden, wo es die eine Nation gegen die andere. Und auch gleich, wenn man die Sprache anschaut, oft ist schon bei den Journalisten und Journalistinnen im Sport haben sehr martialische Ausdrucksweise. Also sie brauchen Sachen, die man normalerweise eigentlich in Kriegsberichterstattung braucht. Und dort kann man auch schon wieder etwas dafür tun, indem man das eben wohl überlegt, was sage ich zu diesem Match.
Wie kann man an dem arbeiten, dass Events, Sportevents weniger politisch werden. Das ist ja eher zunehmend in der letzten Zeit.
Ja, der Nationalismus ist natürlich zunehmend. Jetzt auch noch spezifisch in der Abgrenzungsproblematik in der Corona-Krise. Ich denke eben, dass man längerfristige Kooperationen macht, dass es auch ein Element von der Entwicklungszusammenarbeit ist. In dem, dass man eben bereit ist, Kenntnis zusammen zu teilen und sagen, wir wollen weiterkommen im Gesamten. Jetzt in der Wissenschaft habe ich erwähnt, aber auch, dass man eben den Austausch macht, dass es möglich ist, dass vor allem Kinder, Jugendliche auch eine andere Kultur erfahren. Und da bietet sich natürlich der Sport hervorragend an, weil es braucht nicht grosse Sprachkenntnisse. Man kann dorthin und kann zusammen Sport treiben.
Würde es Ihrer Meinung nach einfacher sein, wenn die ganze Welt die gleiche Sprache würde reden?
Nein, ich finde es eigentlich noch schön, dass es unterschiedliche Sprachen gibt, auch wenn die Verständigung dann manchmal schwieriger wird. Aber das zwingt mich auch, sich mit dem Land auseinanderzusetzen, tiefer zu gehen, als einfach nur die Oberflächlichkeit als Tourist zu haben, sondern sich bemühen zu verstehen, was das heisst. Und darum begrüsse ich so, dass es in der Schweiz ganz viele Dialekte gibt.
Sie haben eigentlich den Sport in Ihrem ganzen Leben dabei gehabt, sei das als Job oder als Hobby. Wird der Sport für immer in Ihrem Herz bleiben?
Ja, ich denke, ich kann nicht aus meiner Haut raus. Das wird ein wesentliches Element bleiben. Und ich hoffe, es kann noch möglichst lang, dass ich aktiv kann ausüben kann. Aber ich denke auch, rein von der Geistungshaltung her, ich probiere wirklich zu leben, was eigentlich der Sport als Maxime sollte haben, nämlich Fairplay und gemeinsam etwas machen.
Kann man nicht genug Sport haben?
Das ist immer eine Frage vom Mass. Also Paracelsus hat gesagt, allein die Dosis macht. Die Frage ist, wie es ihr in ihr Leben integriert. Also man kennt ja das Phänomen, dass Leute, die sehr stark zum Beispiel im Ausdauerbereich sind, dass sie nicht mehr durchlaufen können und quasi die Hormonausschüttung, Endomorphinausschüttung auch in der Nacht müssen haben. Das heisst, sie rennen 7-mal um einen Block kommen und so. Das wäre vielleicht die andere Seite. Aber wie alles, es muss in einem vernünftigen Mass betrieben werden, immer mit einer gewissen Relativität sich überlegen, ist das noch gesund für mich oder nicht. Vor allem jetzt im höheren Alter, dass ich überlege, aber ich werde hoffentlich noch ein paar Jahre Eishockey spielen.
Genau, Sie sind eigentlich seit dem Anfang September, Ende August sind Sie pensioniert. Das heisst, es gibt mehr Platz, mehr Zeitfenster, wo früher mit Sport, je nachdem welcher Form, gefühlt sind, nicht unbedingt sportlicher Bewegung. Kann das sich vielleicht noch ändern jetzt?
Also im Moment hat sich relativ wenig geändert. Meine Frau hat sich schon erkundigt, was eigentlich der Unterschied zwischen August und September im Kalender. Ich habe erklärt, dass das die Übergangsphase sei. Aber ich möchte unbedingt mehr mich selber noch bewegen können. Und es fehlt mir in dem Sinn schon.
Walter Mengissen, danke vielmals, dass Sie bei uns an dieser Weltfriedenswoche 2020 sind. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Pensionszeit, wenn dann die Übergangsphase dann vorbei ist. Und wie gesagt, ich bedanke mich nochmal, dass Sie da sind.
Ganz herzlichen Dank.